sehr durchaus auch gefragt, wenn Lehrende und Studierende einverstanden sind, dass die Sachen hier gepostet werden. Also wir haben dieses Semester schon 3 Seminare. Und ich denke, das ist hilfreich sowohl für euch als auch für Studierende anderer Fakultäten, um sich hier einen ersten Überblick zu verschiedenen Themen zu verschaffen. Also die Medien sind auf Servern abgelegt, die von den Studierenden selber gewählt werden. Es ist nicht zentralisiert. Das ist eben der Unterschied auch zu dem Streaming-Server, diesem Streaming-Dienst, den die Uni Wien anbietet. Das heißt, man muss das klar mit den Lehrenden absprechen, dass die Inhalte im Grunde
also eigentlich... Nicht gemeint, weil ich habe das halt klingt, als ob das sozusagen... Ich meine, es klingt jetzt schön, wenn du sagst, oder organisieren kannst, du sagst, ja, Interesse wecken und also Vorschläge sammeln und in der Art und Weise sich zu dem drin hören und dann vielleicht nicht, aber wir haben ja ein gewisses Ziel, ein Studienziel, wir hören uns nicht nur für uns, sondern wir wollen etwas erreichen, mit dem wir machen, das heißt, wir werden diese Dinge irgendwie verwenden wollen, eventuell. Ja. Wir hören uns nicht zu diesem und jener um, wer es sei, dann macht das, aber die meisten möchten dann etwas mit dem Material anfangen.
Ja.
Wie ist das? Gibt es da schon Regelungen in wissenschaftlicher Art und Weise für Vorlesungs-
Also rechtlich jetzt, wie die Sachen verwendet werden. Also wie sie verwendet, also die Sachen, die hier drin sind und auch in der philosophischen Bibliothek sind unter CC-Lizenz. Das heißt, ihr seid verpflichtet, die Urheberinnen zu zitieren, wenn ihr die Sachen verwendet. Ihr dürft sie auch nicht kommerziell nutzen.
Aber für Studienzwecke gilt es so wie auch für Kopien von Büchern. Solange es nicht kommerziell genug.
Ja, und es ist eine bestimmte CC-Lizenz, also das ist in Wiki auch drin, das könnt ihr anklicken. Es ist nämlich eine bestimmte Lizenz, wo man die Sachen verändern kann. Also ihr könnt das Zeug zum Beispiel editieren, also rauszitieren quasi, also Sachen verändern, müsst aber jedes Mal die Quelle angeben, weil es ist nicht bei allen CC-Lizenzen so. Bei manchen darf man die Sachen gar nicht verändern. Aber bei diesen CC-Lizenzen darf man das. So ist es. Okay. War das die Frage? Ich habe nämlich nicht zu
viel. Ja, das war die Frage. Ja. Ich habe nur gesehen, ich kenne diesen Fachbegriff nicht.
Also Creative Commons Lizenzen. Creative Commons.
Was für eine Lizenz?
Creative Commons heißt es. Also das ist eine Lizenz, die zum Beispiel nicht vom Streaming-Server der Uni Wien aus verwendet wird. Die Sachen, die offiziell von diesem Streaming-Dienst, den einige wenige, glaube ich, jetzt schon nutzen, das ist eine ganz andere Geschichte ist. Dort stehen die Sachen unter Copyright. Also da darf man die Sachen weder verwenden noch, glaube ich, also man kann es, weiß gar nicht genau, was man damit machen kann, oder haben die Lehrenden nicht mehr Rechte als hier. Also hier geben sie einige Rechte ab, aber nicht alle.
Ja, also ich finde es auch gut und wie gesagt, abgesehen davon, dass alle zielstrebig sind, ist es wirklich auch als Möglichkeit gedacht, mehr zu sehen, sich auszuwählen, was für einen interessiert. Okay, ich steige gleich ein mit unserem letzten Autor, den wir hier bearbeiten. Ich habe da einen rausgegriffen von den Phänomenologen, auf deren Basis dann jemand anders eine rechtsphänomenologische Theorie entwickelt hat. Und Husserl habe ich Ihnen ja schon vorgestellt, Heidegger habe ich mir erlaubt jetzt auszulassen, aber dafür kommt noch Maurice Merleau-Ponty. Wer hat schon gehört von ihm, nur dass ich es mal ja, ein bisschen man könnte sagen, dass er in der Phänomenologie sicher als sozusagen der Dritte, den man meistens nennt, nach Husserl und Heidegger, als einen, der die Strömung entscheidend geprägt hat und sie auf seine eigene Weise geprägt hat. Definitiv ist Merleau-Ponty, der ungefähr gleich alt ist wie Jean-Paul Sartre, und sehr viel früher gestorben, nämlich schon 1961, mit ihm auch anfangs befreundet, dann zerstritten war aus politischen Gründen. Sicherlich in der Öffentlichkeit weniger bekannt als Jean-Paul Sartre, aber umso mehr eigentlich im akademischen Kreis sehr geachtet für diese Transformationen, für diese Überlegungen, die er beigesteuert hat, um die Phänomenologie wieder neu auszurichten. Also Maurice Merleau-Ponty, das ist auch so ein Konsens, den Sie überall in der Sekundärliteratur finden, hat in der Phänomenologie den sogenannten dritten Weg jenseits der russischen Konstitutionsanalyse und der heideggerschen Existenzanalyse geprägt, wobei er aber immer darauf besteht, sozusagen, er bezieht sich sehr stark auf Husserl und auch auf Heidegger, dass man da keine Kluft dazwischen sehen soll, sondern er will das eigentlich als Verein denken. Dieser dritte Weg nimmt seinen Ausgangspunkt von einem denkenden Leiblichen. Im verleiblichten zur Welt sein, also vielleicht können sich bei Heidegger ist das das in der Welt sein, bei Merleau-Ponty, der nennt es zur Welt sein des Leibes, auf Französisch être au monde, also im verleiblichten zur Welt sein, être au monde, dass jeder Subjekt-Objekt-Differenz vorhergeht, findet Merleau-Ponty ein sich generierendes Feld von Sinn, das nicht mehr nur oder das nicht auf hauptsächlich auf eine sinngebende Instanz, also auf zum Beispiel die Intentionalität des Bewusstseins zurückverweist, sondern ein fungierendes Geschehen, ein Feld, eine sich differenzierende Gestalt beschreibbar macht. Also fungierend, auf das komme ich dann nachher auch noch mit einer Stelle von ihm selber, auszukommt von Husserl, die fungierende Intentionalität, also die sozusagen schon arbeitet, ohne dass die ein Feld schon aufbereitet, ohne dass das jetzt noch unter diesem Aktschema zu fassen wäre. Also gerade der späte Husserl hat sehr stark in diesem Bereich der Passivität, der Genesis von Konstitution und so weiter gearbeitet, und hier das greift Merleau-Ponty auf. Ich möchte Ihnen hier zuerst eine kleine Passage noch aus dieser Einführung von Zahavi zitieren und dann direkt aus einem der Hauptwerke von Merleau-Ponty Phänomenologie der Wahrnehmung. Unser Verhältnis zur Welt ist so grundlegend und selbstverständlich, dass wir diesem im Allgemeinen keine Beachtung schenken. Aber gerade die Untersuchung dieses Bereichs der unbeachteten Vertrautheit hat sich die Phänomenologie zum Ziel gemacht. Die Aufgabe der Phänomenologie besteht also nicht im Erwerb neuer empirischer Erkenntnisse über gewisse innerweltliche Tatsachen, also was ist da, wie passiert eigentlich, sondern vielmehr im Verstehen des basalen Weltverhältnisses, das jeder empirischen Erforschung zugrunde liegt. Also da können Sie sich sicher an das, was ich zur Lebenswelt bei Husserl gesagt habe, erinnern. Doch auch über die detaillierte Analyse unseres theoretischen Gegenstandsbewusstseins hinaus hat die Phänomenologie klar erwiesen, dass uns die Welt vor jeder Analyse, und das ist für Merleau-Ponty immer dieser wichtige Punkt, dieses vor, das in mir schon da ist, auf das ich mich nicht mehr theoretisch beziehen kann, ohne sozusagen diesen Punkt nicht zu verleugnen. So dass uns die Welt vor jeder Analyse, Identifikation und Objektivation gegeben ist. Dass es mit anderen Worten ein nicht-theoretisches Weltverhältnis gibt. Das ist auch der Grund dafür, dass Husserl zwei Formen der Intentionalität unterschied. Also da will ich Ihnen jetzt nochmal mit Zahavi diese zwei Intentionalitäten bringen, wobei Merleau-Ponty sehr stark mit der zweiteren arbeitet. Einerseits gibt es nämlich die von Husserl sogenannte Aktintentionalität, eine objektivierende Form der Gegenstandsgerichtetheit, also Akt und Gegenstand. Andererseits gibt es aber auch, was Husserl die fungierende Intentionalität nennt, also gerade eine nicht objektivierende, vorsprachliche Weise des In der Welt Seins. Dieses primäre Weltverhältnis lässt sich laut Merleau-Ponty nicht weiter analysieren oder erklären. Es ist, wenn man so will, rätselhaft. Wobei Merleau-Ponty erwähnt, es öfter gesagt, wenn er sagt rätselhaft, geht es da jetzt nicht darum, als wäre da irgendein Rätsel, das man lösen müsste, sondern es geht dann genau darum zu kreisen, dass uns hier etwas vorausliegt, aus dem wir erst unseren Sinn ziehen. Also dass hier sozusagen, ein später nennt er das auch den Sens Sauvage, also der Wille Sinn, der nicht gemacht wird von irgendeiner intellektuellen Instanz, der gleich wenig sich uns aufdruckt, bloß als empirische Sache, sondern das ist ein Sinnfeld, auf das wir uns aktiv beziehen können. Die philosophische Untersuchung kann nichts anderes tun, als unsere Aufmerksamkeit auf diesen Umstand zu lenken, eben dieses da auf sich beziehen, und uns von seinem irreduziblen Charakter zu überzeugen. Also irreduzibel, nicht reduzierbar, weder auf eine intellektualistische Auffassung, also dass etwas bloß Geist wäre, Geist stiftet Bedeutung, oder eine empiristische, naturalistische Auffassung, dass etwas bloß sinnliche Daten wären oder bloß sozusagen empirisch und wissenschaftlich feststellbar ist. In diesem Sinn, ich habe es ganz am Anfang erwähnt, das ist eben dieses Buch, die Phänomenologie der Wahrnehmung, in dem, also das ist sozusagen das, eines der Hauptwerke, das frühere Hauptwerk, sagt man von Merleau-Ponty, ist, dass ich jedem nur ans Herz legen kann, das wunderbar zu lesen ist, auch wenn oft über die Übersetzung geschimpft wird, aber trotz allem kommt sozusagen der besondere Stil von Merleau-Ponty hier schon zum Tragen, und ich habe Ihnen auch schon gesagt, dass besonders diese Einleitung, das sind 18 Seiten, einer der Grundtexte der Phänomenologie überhaupt ist, weil da Merleau-Ponty sozusagen seine These vertritt, dass Phänomenologie ist zwar einerseits Wesenswissenschaft, Husserl, aber andererseits bleibt ihr Ausgang immer unsere faktische Welterfahrung. Also sie ist immer auf die irreduzible Existenz in der Welt auch gerichtet. Sie ist einerseits transzendentale Reflexion auf die Bedingung der Möglichkeit der Erfahrung, aber immer im Ausgang von einem vorgängigen Weltverhältnis. Sie ist deskriptiv in dem Sinn, dass sie zeigen will, welche Bezüge zwischen Akt und Gegenstand herrschen, aber sie ist auch genetisch, genetisch im Sinne von, wie entwickeln sich überhaupt Konstitutionsstrukturen, also was ist die Geschichte dieser Konstitutionen. Ich will Ihnen aus dem Anfang dieser Einleitung da eine bisschen längere Passage vorlesen, die sich genau auf dieses vorgängige Weltverhältnis bezieht, damit Sie ein bisschen ein paar Kostproben hier bekommen von Merleau-Ponty selber. Die Welt ist da vor aller Analyse. Jeder Versuch, sie herzuleiten, aus Reihen von Synthesen, zuerst der Empfindungen, dann der Wahrnehmungsaspekte des Gegenstands, bleibt künstlich. Da Empfindungen und Erscheinungen selbst erst Produkte der Analyse und nicht diese zuvor zu realisieren sind. Die reflexive Analyse glaubt, in umgekehrter Richtung dem vorangegangenen Konstitutionsprozess nachzugehen und im inneren Menschen, mit Augustin zu reden, ein konstitutives Vermögen zu fassen, das er immer schon war. Die Reflexion überträgt und verlegt zu sich selbst zurück, in eine diesseits von Sein und Zeit unverletzliche Subjektivität. Also das ist sozusagen die Illusion der Theorie. Eben das aber ist Naivität. Oder wenn man so lieber will, jedenfalls unvollständige Reflexion. Da sie so das Bewusstsein ihres eigenen Anfangs verliert. Das ist wichtig. Diese Naivität will Merleau-Ponty überwinden, dass man sagt, ja, das sind die Empfindungen und dann ist da der Verstand und also wie wir es von vielen philosophischen Theorien kennen. Also, dass sie so das Bewusstsein ihres eigenen Anfangs verliert. Ich habe zu reflektieren einmal begonnen, meine Reflexion ist Reflexion auf mein Unreflektiertes, sie kann nicht ihren Ereignischarakter verkennen und so erscheint sie sich selbst als wahrhaftige Schöpfung, als Wandlung in der Struktur des Bewusstseins und muss sie diesseits ihrer eigenen Leistung der Welt erkennen, die dem Subjekt damit gegeben ist, dass es selbst sich gegeben ist. Die Wirklichkeit ist zu beschreiben, nicht konstruieren oder zu konstituieren. Also sozusagen einsteigen in dieses, nicht aufhören mit dem Beschreiben, das will Merleau-Ponty nicht sagen, sondern mitreflektieren, dass man hier auf etwas immer schon Vorgegebenes reflektiert. Das will sagen, Wahrnehmung, und das wird jetzt im nächsten, das gehört zu einem der Hauptthemen neben der Leiblichkeit, die Wahrnehmung bei Merleau-Ponty. Wahrnehmung ist nicht den Synthesen des Urteils, der Akte oder der Prädikation zu assimilieren. In jedem Augenblick ist mein Wahrnehmungsfeld erfüllt von Reflexen, Geräuschen und Tasteindrücken flüchtiger Art, die dem wahrgenommenen Kontext genau zu verbinden ich außerstande bin, die ich aber gleichwohl unmittelbar der Welt zuschreibe, ohne sie je zu verwechseln mit bloß Geträumten. Jederzeit auch umgebe ich Dinge mit Träumen, fantasiere ich Gegenstände und Menschen, deren Gegenwart mit dem Kontext nicht unverträglich wäre. Doch gleichwohl ich vermenge sie nicht mit der Welt, sie bleiben vor ihr auf der Bühne der Einbildung stehen. Wäre die Realität meiner Wahrnehmung nur auf die innere Kohärenz der Vorstellungen gegründet, sie bliebe beständig zögernd. Angewiesen auf wahrscheinliche Konjekturen müsste ich immer aufs neue illusorische Systeme rückgängig machen und umgekehrt Phänomene der Wirklichkeit reintegrieren, die ich zuvor als irreführend aus ihr ausschloss. Doch so ist es nicht. Also das, was uns hier sozusagen, wenn man sagt, die Wirklichkeit ist das Integrieren von gewissen Wahrnehmungen. Es gibt, Merleau-Ponty will davon aus, es gibt nicht irgendwo getrennte Wahrnehmungen, die wir dann zusammenfügen, sondern es beginnt mit einem Feld, aus dem sich dann erst, wie, also er bezieht sich sehr stark auf die Gestalttheorie, gegeneinander Differenzierendes erst abhebt. Die Wirklichkeit ist ein solides Gewebe, sie wartet nicht unser Urteil ab, um seltsamste Phänomene sich einzuverleiben, noch so wahrscheinliche Fantasien aber zurückzuweisen. Wahrnehmung ist nicht Wissenschaft von der Welt, sie ist nicht einmal ein Akt, wohlerwogene Stellungnahme, doch ist sie der Untergrund, von dem überhaupt erst Akte sich abzuheben vermögen und den sie beständig voraussetzen. Die Welt ist kein Gegenstand, dessen Konstitutionsgesetz sich zum Voraus in meinem Besitz befände. Also sagt übrigens Husserl auch, die Welt ist der Horizont der Horizonte, in dem Gegenstände sein können. Die Welt selber ist eben kein Gegenstand. Die Wahrheit bewohnt nicht bloß den inneren Menschen, vielmehr gibt es keinen inneren Menschen. Der Mensch ist zur Welt, er kennt sich allein in der Welt. Gehe ich alle Dogmen des gemeinen Verstandes wie auch der Wissenschaft hinter mir lassen, zurück auf mich selbst, so ist, was ich finde, nicht eine Heimstätte innerer Wahrheit, sondern ein Subjekt zugeeignet der Welt. Also das sind kleine Kostprobe, natürlich ist es am besten, man kann es selber lesen, aber es ist sozusagen sehr schön, wie Merleau-Ponty hier immer beschreibt, wie sozusagen der Leib über sich hinaus ist, auch im gegenwärtigen Wahrnehmen. Berühmt, und da werde ich Ihnen schon noch ein zweites Beispiel auch geben, ist das Beispiel der einander berührenden Hände, woran Merleau-Ponty mit einer Akzentverschiebung im Vergleich zu Husserl, von dem dieses Beispiel ursprünglich stammt, die wechselseitige Unentscheidbarkeit von Berühren und berührt werden, ja, also wenn Sie gegenseitig Ihre Hände berühren, und damit die Ambiguität des Leibes, der weder reines Ding noch reines Bewusstsein ist, aufzeigt. Also die Ambiguität ist bei Merleau-Ponty ein wichtiger und positiv besetzter Begriff. Übrigens, wundern Sie sich nicht, heute kommt recht viel Merleau-Ponty und wie das dann rechtlich umgesetzt wird. Vielleicht komme ich da heute noch am Anfang dazu, weil das wird für die letzte Stunde sein. Aber ich möchte Ihnen ein bisschen noch mitgeben, worauf man da aufbaut. Ja. Also, das ist nämlich dann ganz spannend, wie ich dort zu einer Rechttheorie überhaupt kommen kann. Also dieses Beispiel der einander berührenden Hände, also 118. Mein Leib, so pflegt man mir zu sagen, ist an den doppelten Empfindungen zu erkennen, die er mir gibt. Berühre ich meine rechte Hand mit der linken, so hat der Gegenstand rechte Hand die Eigentümlichkeit, auch seinerseits die Berührung zu empfinden. Wir sahen freilich bereits, dass niemals beide Hände zugleich wechselseitig zueinander sich als Berührende und Berührte verhalten. Drücke ich beide Hände zusammen, so erfahre ich nicht etwa zweierlei Empfindungen in eins, so wie ich zwei nebeneinander liegende Gegenstände wahrnehme, sondern eine zweideutige Organisation, in der beide Hände in der Funktion der Berührten oder Berührenden zu alternieren vermögen. Also das ist sozusagen, das kann man ja sehr gut an sich selber im Experiment gleich durchführen. Der Leib wird mir sozusagen nie voll Gegenstand und er wird mir auf der anderen Seite, ist er auch nie bloß reiner Geist, der auf irgendeinen Gegenstand in der Welt zugreift, sondern er ist eben genau diese Schnittstelle an der Welt, die weder das eine noch das andere zu fassen vermag, und Merleau-Ponty will genau auf dieses hin, weil er meint, dass sie die Ursprünglichkeit der Welt erschlossen hat, liegt und alles andere eigentlich eine spätere theoretische Abstraktion ist. Dass ich also in diesem Bündel von Knochen und Muskeln, das jetzt für meine linke Hand die rechte ist, für einen Augenblick die Hülle und Verkörperung jener lebendig gewandten anderen rechten Arme, die ich den Gegenständen entgegenwerfe, um sie zu erkunden, so überrascht der Leib von außen her sich selbst im Begriff, eine Erkenntnisfunktion zu vollziehen, versucht sich selbst als Berührenden zu berühren und zeichnet also eine Art Reflexion unter Anführungszeichen auf sich selbst vor. Und dies schon genügte, um ihn von allen Gegenständen zu unterscheiden, von denen ich wohl ebenfalls sagen kann, sie berührten meinen Leib. Also hier eben nur, dass Sie nochmal ein bisschen eine Idee haben, wie das so konkret an Analysen ausgeführt wird, weil ich hier dann sonst schon relativ im Allgemeinen bleiben muss. Insofern wendet eben Merleau-Ponty das zentrale Thema der Phänomenologie, die Überwindung der Subjekt-Objekt-Spaltung in der Sichtbarmachung eines Vollzugsgeschehens in radikaler Weise auf das Feld der Leiblichkeit und des Zwischen an. Also diese Überwindung von Subjekt-Objekt, dass nicht da Geist und dort Welt ist und dann fragen wir uns, wie kommen die zueinander, sondern dass es ein Vollzugsgeschehen ist, ist sowohl Thema natürlich schon bei Husserl, ist auch Thema bei Heidegger und ist auch Thema bei Merleau-Ponty. Nur bei Merleau-Ponty nochmal in besonderer Betonung in Bezug auf die Leiblichkeit, wo er sich aber vor allem auch in Rückbezug auf Husserl wendet. Bei Heidegger findet man diesbezüglich eher wenig. Also Heidegger ist eher, hat das Sein zwar nicht vergessen, aber den Leib. Ja. Dieser Ausgangspunkt bringt ihn ebenso in einen intensiven Dialog mit anderen Wissenschaften und Denkrichtungen. Die Gestalttheorie, der Strukturalismus von Saussure und die Psychologie sind entscheidende Gesprächspartner für seine Theoriebildung, ebenso die Psychoanalyse, die Ethnologie und die Soziologie. Eine Rechtsphänomenologie hat Merleau-Ponty aber genauso wenig wie Heidegger oder Scheler geschrieben. Zwar war er zunächst im Kreis von Sartre, dann auf getrennten Wegen politisch stark engagiert und setzte sich in den beiden Schriften Humanismus und Terror, das ist von 1947, und von 1955 die Abenteuer der Dialektik, intensiv mit Marxismus und Kommunismus, mit der proletarischen Revolution und der ihr impliziten Gewalt, sowie mit der Frage nach dem Sinn der Geschichte auseinander. Dazu komme ich das nächste Mal dann noch ein bisschen. Die diesbezüglichen Bemerkungen zum Recht bleiben aber sehr spärlich. William Hamrick, also das ist sozusagen der Interpret, den ich mich da beziehe, William Hamrick hat daher eine Existential Phenomenology of Law, also Existential Phenomenology Recht im Anschluss an Merleau-Ponty verfasst, die versucht, die Konsequenzen aus Merleau-Pontys phänomenologischer Konzeption der sozialen Welt für das Rechtsverständnis zu ziehen und insofern zu rekonstruieren, wie eine Rechtsphänomenologie merleau-pontyscher Prägung auszusehen hätte. Die thematischen Schwerpunkte Merleau-Pontys, die Heimrich dafür aufgreift, sind erstens, dazu werde ich Ihnen gleich ein bisschen was sagen, der Primat der Wahrnehmung, dann zweitens, auch dazu kommt es, die Gestalttheorie in Form der sozialen Gestalt, das ist nämlich die Art und Weise, wie Merleau-Ponty die soziale Gesellschaft fasst. Und drittens, die strukturalistische Sprachtheorie Saussures, also auch keine, klingen da jetzt keine linguistischen Ausführungen von mir, sondern nur so viel, wie wir unbedingt brauchen, um das bei Merleau-Ponty nachvollziehen zu können. Also Wahrnehmung, Gestalttheorie und Strukturalismus, die in Kombination mit phänomenologischen Überlegungen zur Konstitution von intersubjektiven und geschichtlichem Sinn den Leitfaden zur Analyse von Institutionen im weitesten Sinne bereitstellt. Und das ist ganz interessant, wenn Merleau-Ponty hat einen Begriff der Institution, der extrem weit ist, aber auch eine andere Sicht auf die Dinge ermöglicht. Und man, es kommt dann auch noch, es heißt nicht nur Institution, heißt, ist auch die französische Übersetzung des russischen Begriffs der Stiftung. Und das verrät natürlich schon, wo das hingehen wird. Darüber hinaus werden auch die sozialen, ethischen und politischen Zusammenhänge in einer Auseinandersetzung mit Merleau-Pontys wandelnder politischer Haltung thematisiert, die sich vom kommunistischen Attentismus, so hat er das selber genannt, bis zu einer erneuerten Form des sozialen Liberalismus und Parlamentarismus entwickelt. Also Merleau-Ponty hat sich dann auch natürlich sehr kritisch mit dem stalinistischen Terror auseinandergesetzt, was auch seinen Bruch mit Sartre ausgemacht hat, der dann länger mitgegangen ist. Was in diesem Buch von Heimrich auch noch drinnen ist, und auch das werde ich das nächste Mal nur ein bisschen eingehen können, was das rechtsphilosophisch ganz interessant macht, ist, dass es sozusagen diese mal jetzt gar nicht so nach rechts sich anfühlende Theorie sehr stark in Verbindung bringt mit der angloamerikanischen rechtsphilosophischen Diskussion, also mit Namen wie H.L.A. Hart und John Finnis und Joseph Raz, der Schüler von Hart, das ist ein Hardcore-Positivisten, oder auch Dworkin, der das Mittelposition vertritt, also das macht Heimrich da in extenso, und das macht es ganz spannend, und ich hoffe, die Zeit wird nicht ausgehen, um das nächste Mal das noch ein bisschen ansprechen zu können. Ich komme jetzt zum ersten Punkt, die ersten beiden Punkte sind ein bisschen länger und kreisen noch so über um die Theorie von Merleau-Ponty. Also Punkt 1 ist verleiblichtes Objekt als zur Welt sein. Die dritte Dimension, die sich Merleau-Ponty diesseits von Subjektivismus und Objektivismus phänomenologisch erschließen möchte, führt ihn zunächst auf die Begriffe von Struktur und Gestalt. Die Gestalt, so wie sie die Gestalttheorie versteht, ist kein zusammengesetztes aus Empfindungsdaten, sondern ergibt sich aus dem aktiven Umgang mit der Umwelt, welcher die Wahrnehmung in Mustern organisiert. Man denke eben an das bekannte Beispiel dieser Müller-Lierschen Täuschung, der dann auch, das kennen Sie alle, also die Strecken, die eigentlich gleich lang sind, aber in der Wahrnehmung durchaus nicht gleich lang ausschauen. Ich kann Ihnen jetzt nicht garantieren, das ist die Wahrnehmungstäuschung. Nein, das ist schon gleich. Müssen im Lineal machen. Das Ganze, das erscheint, ist insofern mehr als die Summe seiner Teile. Es ist vielmehr bestimmt von einem inneren Strukturganzen. Wahrnehmung ist als phänomenologisches Feld zu explizieren, in dem das Wahrgenommene aufeinander verweist und angewiesen ist und das nur vom Leib und seiner Perspektivität und Bewegtheit her verständlich gemacht werden kann. Auch hier nochmal eine kleine und letzte Kostprobe. Also hier haben Sie es sozusagen im Buch auch. Die beiden Strecken der Müller-Lierschen Täuschung, also so wie Müller und dann Lier-sche. Der Müller-Lierschen Täuschung sind weder gleich noch ungleich lang, sagt Müller-Fontin. Denn zwingend ist diese Alternative nur in der Welt der Objektivität. Das Gesichtsfeld ist ein einzigartiges Milieu, in dem widersprüchliche Begriffe sich kreuzen, da Gegenstände in ihm, die Müller-Lierschen Geraden zum Beispiel, nicht auf den Boden des Seins gesetzt sind, auf dem ein Vergleich erst möglich wird, sondern jeder in seinem Zusammenhang begegnet, als gehörten sie nicht zu derselben Welt. Lange hat sich die Psychologie darauf versteift, dieses Phänomen zu ignorieren. In der Welt an sich ist alles bestimmt. Wohl gibt es verworrene Augenanblicke, wie etwa den einer Landschaft an einem nebligen Tage, doch gilt uns stets als unzweifelhaft, dass keine wirkliche Landschaft an sich konfus ist. Sie ist es allein für uns. Ein Gegenstand, meint die Psychologie, ist niemals zweideutig, er ist es bloß für den unaufmerksamen Beobachter. Nicht die Grenzen des Gesichtsfeldes selbst sind schwankend, es gibt den wohlbestimmten Augenblick, von dem an ein sich nähernder Gegenstand in völliger Klarheit sichtbar ist, nur wir bemerken es nicht, unter Anführungszeichen. Doch auch dieser Begriff der Aufmerksamkeit wieder gründet sich, wie wir ausführlich zeigen werden, auf keinerlei Zeugnis des Bewusstseins. Also Merleau-Ponty will auf die Erfahrung zurückgehen und sagt, wo ist da eine Erfahrung? Also er will wirklich von diesem Wahrnehmungsfeld ausgehen und das in vollkommen neuer Weise beschreiben. Und erst von daher, sozusagen von daher erschließen wir uns, was wir objektive Welt nennen. Er ist eine bloße hypothetische, also dieser Begriff der Aufmerksamkeit, und er ist eine bloße hypothetische Hilfskonstruktion, erfunden, das Vorurteil der objektiven Welt zu retten. Wir müssen uns entschließen, die Unbestimmtheit als positives Phänomen anzuerkennen. Nur im Bereich dieses Phänomens begegnen uns Qualitäten. Der Sinn, den eine jede Qualität beschließt, ist ein Äquivoker, ist mehr ein Ausdruckswert als eine logische Bedeutung. Also es verruft immer nach meinem Ausdruck. Die bestimmte Qualität, auf die sich der Empirismus zum Zweck der Definition der Empfindung beruft, ist ein Gegenstand, nicht Element des Bewusstseins, und zwar abgeleiteter Gegenstand des wissenschaftlichen Bewusstseins. In diesem doppelten Sinne gilt, dass ihr Begriff die Subjektivität mehr verbirgt als enthüllt. Also natürlich kann ich das jetzt alles nicht so ausführen, wie man das vielleicht wollte, aber ich kann es Ihnen hier nur andeuten, dass Merleau-Ponty wirklich auf etwas hin zurück will, aus dem erst die Ideen der Objektivität und so weiter entspringen. Und dass dieses selbst nicht nochmal wieder eine intellektuelle Konstruktion ist, sondern wirklich das, was sich in der Wahrnehmung zeigt. Aber dieses Sich-Zeigen ist natürlich immer ein zweideutiges, ein sich entziehen gleichzeitig, weil wenn ich dann sagen würde, ah, in der Wahrnehmung, dann schaue ich, das kann ich das halt alles explizieren, habe ich Akt und Gegenstand und so weiter, wunderbar. Das ist genau das, was Merleau-Ponty in seiner phänomenologischen Analyse nochmal unterschreiten will, weil auch von Akt und Gegenstand spreche ich reflexiv in Bezug auf etwas, wo mir das selber noch nicht präsent war. Also es ist ständig der Versuch des Einholens, des Uneinholbaren, wobei Merleau-Ponty durchaus klar ist, in welcher Weise dies uneinholbar ist und bleibt, und er sich dadurch unterscheidet, wie er meint, von den anderen, die das Uneinholbare mit Begriffen festmachen und einholen. Also, soweit mal zur Gestalttheorie. die er eben da in die Phänomenologie einbindet. Ophänomenologisch gefragt, sich damit die Strukturen des Bewusstseins auf ein Bewusstsein von Strukturen reduzieren ließen, antwortet Merleau-Ponty mit einer für ihn typischen Theorie der Verschränktheit. Also dieses Zur-Welt-Sein deutet schon diese Verschränktheit an. Sofern die Welt denkbar ist, ist ihre Wahrheit die geistige Bedeutung, sofern sie denkbar ist. Sofern sie aber immer schon strukturiert ist, wenn wir sie denken, ist ihre Struktur der reale Boden. Die Struktur ist für Merleau-Ponty daher, ich zitiere, die unauflösliche Verbindung zwischen einer Idee und einer Existenz. Also Struktur, weil sie natürlich gleichzeitig auch immer, wenn wir von Strukturen reden, dann haben wir sie auch schon immer intellektuell aufgefasst. Und einer Existenz, das kontingente Arrangement, durch das Materialien vor unseren Augen einen Sinn annehmen, die Intelligibilität in statu nascendi, das kommt vielleicht noch öfter, also in diesem, die Intelligibilität in diesem Status, in dem sie wird. Ja, darauf möchte, soweit es irgendwie möglich ist, Merleau-Ponty den Blick richten. Der damit korrelierende Primat der Wahrnehmung ist das konkrete Geschehen, in dessen Mitte sich Merleau-Ponty fast phänomenologisierend versetzt, um seine inneren Bezüge zu entfalten. Damit gelingt ihm eine Beschreibung der Erfahrung vor jeder erkenntnistheoretischen Konstruktion, in welcher der grundlegende Weltzugang in seiner leiblichen Verankerung sichtbar wird. Wahrnehmung ist so gesehen kein bloßer Akt, sondern der Hintergrund und Untergrund, von dem sich alle Akte abheben. Ihr entspricht eine Welt, die kein Objekt ist, sondern das Feld aller unserer Gedanken und ausdrücklichen Wahrnehmungen. Das bedeutet nicht, dass alles Wahrnehmung ist, aber, so paraphrasiert Waldenfels Merleau-Ponty aus seiner Kandidaturschrift für das Collège de France, alles verändert seinen Sinn im Lichte der Wahrnehmung. Sei es nun Sprache, Kommunikation, Kultur, Moralität oder die mathematische Idealität. In diesem Sinn ist auch die Rede von einem Primat der Wahrnehmung zu verstehen. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass dieses Wahrnehmungsfeld immer schon, ein, so wie die Gestalt, Merleau-Ponty spricht auch eben über diese, das Einfachste, was wir sozusagen sehen können, ist etwas, das sich von einem Untergrund abhebt, Gestalttheorie. Ja. Und dieser Untergrund selber, wenn mir dieser Untergrund aber bewusst wird, dann sinkt dafür wieder etwas anderes zurück. Das alles haben wir schon eigentlich auch in Analysen bei Husserl, vor allem in seinem späten Werk. Und Merleau-Ponty greift das nochmal verstärkt auf und sieht sozusagen jetzt alles durch dieses Licht der Wahrnehmung, wenn das unser ursprünglicher Weltzugang ist, dann zeigt sich uns auch alles in dieser Art und Weise. Also das ist sozusagen sein Schlüssel zu einer bestimmten Analyse von Phänomenen, auf die Wahrnehmung, auf die Leiblichkeit zurückzugehen. Nein, Wahrnehmung ist einfach Perception. Das heißt auch Phänomenologie de la Perception. Mit diesem Primat der Wahrnehmung geht auch einher die bereits erwähnte leibliche Verankerung in der Welt, mit der Merleau-Ponty den klassischen Leib-Seele-Dualismus überwinden möchte und eine grundsätzliche Neubestimmung des Verhältnisses von Bewusstsein und Natur jenseits der Alternativen zwischen Idealismus und Realismus zu entwickeln versucht. Also die eine Seite extrem formuliert wäre, die Welt bloß zu denken als ein Konstrukt, Welt ist unser Konstrukt, die andere Seite wäre, es gibt bloß empirische Daten. Und Merleau-Ponty's Zwischenebene ist die Ebene des Sinns. sagt, es ist auch am Anfang wunderschön, wie er sich sozusagen diese sensualistischen Irrtum, wenn alles bloß nur Daten wären, die man dann, wo man sagt, und dann braucht es eine Synthese, die verknüpft man dann, ist auch wieder die Frage, wie das Ganze. Merleau-Ponty will sozusagen von einem Sinnfeld ausgehen und weder diese Konstruktionsthese vermeiden, also weder darauf hinauslaufen, noch auf diese bloß sensualistische, empiristische Weise, die dann auch, wo auch nicht mehr klar wäre, warum und wie es überhaupt zum Sinn kommt. Also ich meine, das Problem scheint mir jetzt halt in der analytischen Philosophie noch immer sehr virulent. Ebenso sind seine Analysen bemüht, sowohl Empirismus als auch Intellektualismus in ihre Schranken zu weisen und deren Reduktionismen im Verhältnis zu einer Beschreibung der lebendigen Wahrnehmung aufzuzeigen. Dass, ich zitiere, Vorurteil einer fertigen Welt, dass beide diese Denkrichtungen haben, sei es als innere oder äußere Tatsachen, also äußere Tatsachen, Fakten, Empfindungen und so weiter, sei es als Ideen, vergisst die ursprüngliche Wahrnehmung, in der die Welt immer unvollendet ist, nie voll bestimmt, immer ausgestattet mit offenen Horizonten, durchsetzt mit erworbenen Sinnsprengseln. Merleau-Pontys Philosophie kann daher generell als eine Vermittlungsbewegung beschrieben werden, die sich mehr und mehr zu einem Denken eines differenziellen Einheitsgeschehens, das er Fleischschere nennt, beziehungsweise Fleisch der Welt, das ist jetzt ein Terminus technicus. Französisches Wort für das Fleisch der Welt. Ja, die Textur kann man vielleicht auch sagen, dass es weniger fleischlich haben will. Also da in diese Richtung geht Merleau-Pontys Spätphilosophie immer stärker, auf diese vordifferente Einheit, wer was mit Schelling zu tun gehabt hat, bei dem klingeln vielleicht die Glocken, es gibt viele, die sagen, dass der späte Merleau-Ponty dem späten Schelling ähnelt, also ein differenzielles Einheitsgeschehen. Ohne auf sein späteres Denken, von dem die posthum veröffentlichten Schriften mit dem Titel zum Beispiel Das Sichtbare und das Unsichtbare oder Die Prosa der Welt Zeugnis geben, ohne hier darauf genauer eingehen zu können, sei nur darauf verwiesen, dass sich damit schließlich das Projekt einer völlig neuen Ontologie ankündigt, in der Natur, Geschichte, Zeit und Welt aus einem dem Bewusstsein vorgelagerten fundamentalen Differenzierungsgeschehen gedacht werden. Also dieses Fleisch der Welt. Für unsere Belange sind Merleau-Pontys grundlegende Überlegungen zur Leiblichkeit und zum sozialen Zwischen von größerer Relevanz. Mein Leib ist mir mitgegeben als Mittelpunkt der Welt, der räumliche Bezüge schlechthin. Er ist die Bedingung der Möglichkeit, um überhaupt eine Perspektive haben zu können. Er ist keine Scheibe oder keine Membran zwischen mir und der Welt, sondern unmittelbares, vorreflexives, primäres zur Welt sein. Als fungierende Intentionalität entwirft der Leib Sinnstrukturen und initiiert Bewegungen noch ohne bewusste Steuerung. Er ist mit Husserl gesprochen passives Vor-Ich und natürliches Ich, insofern ich mir vorgegeben bin. Der Leib ist immer schon in der Welt engagiert, das ist auch ein Wort, das Merleau-Ponty gern verwendet, das ist immer schon in die Welt engagiert sein, ja, mit ihr, in sie verstrickt sein, in sie verwoben sein. Die Welt, die ihn wiederum transzendiert. Eine ebenso unausweichliche Dimension der Existenz ist die Begegnung mit den anderen. Merleau-Ponty fasst das Problem der Intersubjektivität, indem er auch hier von einer anonymen leiblichen Existenz, die noch durch kein Ich, also sein kartesianisches Cogito bestimmt ist, ausgeht, die zugleich, also diese anonyme leibliche Existenz, eine anfängliche Koexistenz impliziert. Also auch hier, wie es scheint, ein gewisser Rückgriff einerseits auf Heidegger, der in seinem Zeit vom sogenannten Mitsein spricht, das immer schon das Dasein auch prägt, aber bei Merleau-Ponty ist es wieder leiblich ausgestaltet, also eine leibliche anonyme Koexistenz als in der Welt sind, aus der sich erst sozusagen diese eigenen Identitäten heraus entwickeln. Wallenfels beschreibt es folgendermaßen. Die Welt, in die ich hineingeboren bin, ist zunächst nicht meine Welt, sondern ein offenes, ungeschiedenes Feld, in dem eigene und fremde Perspektiven unmittelbar ineinander greifen. Dies gilt für die natürliche Ebene, wo eigener und fremder Leib infolge ihrer Strukturähnlichkeiten ein einziges Ganzes bilden, wie auch für die kulturelle Ebene, wo im Dialog eigene und fremde Äußerungen in einem einzigen Gewebe verknüpft sind. Ich lebe in einer Zwischenwelt, wieder ein Terminus technicus anter mund, also eben. Ich lebe in einer Zwischenwelt, in der ich und die anderen Platz haben. Also zuerst sozusagen das Gemeinsame, aus dem sich dann erst die einzelnen Identitäten entwickeln. Konflikte entstehen dadurch, dass jeder die Koexistenz auf seine Weise lebt. Allerdings unterlaufen diese niemals die anfängliche Koexistenz, weshalb auch Verweigerung der Kommunikation noch eine Weise der Kommunikation ist. So erreicht die Welt ihre vertraute Gestalt schließlich in Form einer mit anderen und durch andere geschichtlich erschaffenen Kulturwelt, wo natürliche und kulturelle Prägung ebenso ineinander greifen und einander durchdringen wie in unserer leiblichen Existenz. Also nur um Ihnen so die Grundzüge klar zu machen, es geht immer um jegliche Überwindung und Unterschreitung von allen Dualismen, die Sie sich vorstellen können. Also immer darüber auf die Textur für das Ganze vor einem Hintergrund sich abzuheben erst ermöglicht. Also das hat eben so ganz stark von der Gestalttheorie, aber eben findet sich auch bei Husserl, dass sich nur immer etwas vor einem Hintergrund abhebt. Es gibt keine Dinge, die ohne irgendeinen Hintergrund irgendwo herumkugeln. Ja? Und dieses sich vor einem Hintergrund abheben, dieser niemals ganz zu fassende Hintergrund, dieses Geschehen, das sich ereignet, das überträgt sozusagen Merleau-Ponty auf eine ganze, also das verschiebt sozusagen seine Sicht auf alle Phänomene, die er sich vornimmt. Ich komme zum zweiten Punkt. Konstitution und Institution, Ausdruck, Sinnbildung und Sinnstiftung. Wenn es zu heiß ist, können wir übrigens gerne ein bisschen das Fenster auf, außer es ist zu laut. Müssen Sie entscheiden, wenn es für Sie ist. Im Zusammenhang mit der Kulturwelt bzw. mit der sozialen, geschichtlich geprägten Welt hat Merleau-Ponty in den 50er Jahren eine Theorie der Institution entwickelt. Es ist hilfreich, das habe ich ja vorher schon angedeutet, in dem Wort Institution mitzuhören, dass es auch die französische Übersetzung des Husserlschen Begriffs der Stiftung ist, also Institution. Das heißt, was ist die Stiftung bei Husserl? Einer ursprünglichen Setzung von Sinn oder eines Sinnereignisses. Das Ich muss nicht sozusagen den ganzen Sinn selber stiften, sondern das kam auch das letzte Mal bei Schütz, glaube ich, schon raus. Wir sind in eine Welt hineingeboren, in der schon sehr viel geschichtlich weitergegebener Sinn vorhanden ist und der auch fungierend wirkt. Also wie ein bekanntes Beispiel auch für eine Sinnstiftung, nämlich deshalb, weil es Derrida aufgegriffen hat, ist die Sinnstiftung der Geometrie, über die Husserl ein Manuskript verfasst hat. Das war sozusagen vorher nicht da als weltliches, bevor es nicht Euklid irgendwie in die Geschichte hineingebracht hat. Und das ist sozusagen eine Stiftung in einem geschichtlichen Sinn, aber es gibt genauso eine Stiftung, also in einem ganz persönlichen Sinn, ja, also dass es ein Ereignis gibt, von dem aus sich dann weitere Strukturen meiner Wahrnehmung bilden. Husserl spricht in dem Fall von Stiftung, aber auch von Sedimentierung und Habitualisierung. Also eine Person, das, was uns ausmacht als Personen, ist nicht das, was ich je nur gegenwärtig bin, sondern das, wie ich geschichtlich sozusagen eingeübt worden bin, was sich bis in meine Leiblichkeit natürlich fortpflanzt, was ich, wie sich mein Wahrnehmen einstrukturiert hat. Das ist eben nicht nur eine psychologische Theorie, natürlich ist es nicht sehr weit weg davon, aber es ist auch genauso eine Theorie, die noch bloß über das Empirische hinaus sagt, schon allein wie wir Dinge wahrnehmen, ist schon etwas, was sich habitualisiert und was sich setzt, und dann kann aber so etwas wie ein Ereignis passieren, das wieder Dinge umstrukturiert. Also das alles ist mit dem Bereich der Stiftung, das habituelle Wissen, alles das in dieser genetischen Phänomenologie, die auf die Vorgeschichte eines starren Sinnes eingeht, und wenn etwas eine Vorgeschichte hat, hat es auch eine Urgeschichte, das heißt, es ist irgendwann mal gestiftet worden. Aus diesem Grund spricht Merleau-Ponty auch oft von Institution im Zusammenhang und in einer Dialektik eben mit Konstitution. Eine Institution wird kreiert durch das, ich zitiere jetzt, durch das Erfahrungsgeschehen. Also Sie sehen hier, das ist kein aktiver Begriff, sondern es ist ein Erfahrungsgeschehen, Sinnereignisse und so weiter, wodurch die Erfahrung eine Dimension der Dauer bereichert wird. In Bezug auf diese wird eine Reihe anderer Erfahrungen Sinn haben und eine denkbare Fortsetzung oder eine Geschichte bilden. Also hier stiftet sich sowas wie ein Muster, eine Struktur, aufgrund derer andere Erfahrungen lesbar werden. Oder man versteht unter Institutionen Geschehen, das in mir einen Sinn niederschlägt, nicht als Überleben oder Residuum, sondern als Appell an eine Fortsetzung, als Forderung nach Zukunft. Also diese Stiftung der Institution kann sowohl Muster, also ein Muster stiften, das bereits Vergangenes in einer gewissen Weise lesbar, erschließbar, sinnhaft, sinnvoll macht, und es kann sich genauso in eine zukünftige Dimension hin bewegen, dass dadurch gewisse Sinnentwürfe erst gemacht werden, die vorher nicht da waren. Merleau-Ponty sagt doch, in Beziehung jetzt eher auf die Sprachtheorie, Institution ist ein Entstehungsakt aller möglichen Reden. Also sowas eben wie ein, die Stiftung eines Musters, kommt dann gleich im Zusammenhang mit Strukturalismus nochmal dazu, weil das nicht unähnlich, das aber nicht unveränderbar ist durch die unterschiedlichen Wiederholungen, die man damit macht. Institutionen sind eben keine bloßen Objekte oder Objektivationen, frei von jeder Beziehung zu den Bewusstseinen, die sie tragen und erhalten. Sie sind eher wie Wahrnehmungsgegenstände, gestalthafte Verschränkungen von Intersubjektivität und Objektivität. Mit Alfred Schütz könnte man von subjektiven Sinnzusammenhängen sprechen, die objektiv erfassbar sind. Entscheidend ist aber, dass umgekehrt die Institution den geschichtlichen Boden bildet, auf dem das Bewusstsein sich allererst als Dauerhaftes und Stabiles errichtet, indem es auf Sinnsedimentierungen zurückgreifen kann. Also wie Merleau-Ponty sagt, die Dimension der Dauer wird hier erst gestiftet, indem man sozusagen den Faden in ein Gewebe hinein schlingen kann. Jede Institution ist, zitieren, ein Symbolsystem, das als Funktionsstil, Stil ist auch ein Stil, das ist vielleicht auch ein Alternativausdruck zum Muster, ja? Ein Stil, nach dem Wahrnehmungen, Erfahrungen, Dinge angeordnet werden. Also ein Symbolsystem, das als Funktionsstil und einheitliche Gestaltung durch das Subjekt übernommen wird, ohne durch es konzipiert werden zu müssen. Also das ist der entscheidende Punkt. Es hat so ein ein Moment des Nicht-Selbst-Erschaffen-Habens, aber gleichzeitig innerhalb dieser Institution produktiv wieder mit diesem Stil, mit diesem Muster arbeiten zu können. Merleau-Ponty gibt in seinen Vorlesungen, die er am Collège de France gehalten hat und von denen wir nur so Notizen haben, sehr unterschiedliche Beispiele für Institutionen, unter Anführungszeichen, die zeigen, dass damit nicht oder nicht nur das gemeint ist, was wir dem Alltagsverständnis nach üblicherweise Institution nennen, sondern eben eher Stiftung. So spricht er etwa von der Institutionshaftigkeit der Pubertät, könnte auch von Übergangsriten sprechen, ein Merleau-Ponty wird immer gegen, dagegen arbeiten, dass man da etwas bloß biologisch versteht oder so, also wie immer die Verstehensmöglichkeiten öffnen. Spricht auch von der Institution der Stile der Malerei, die Malerei sind die Maschinen in der Kunstgeschichte, oder von der Institution der geschichtlichen Entwicklung und Tradierung des Wissens. Hier könnte man mit Thomas Kuhn auch von Paradigmen oder Paradigmenwechseln sprechen, sondern wahrscheinlich geläufig ist. Also auch wie das Wissen sich organisiert, hat sozusagen diesen Charakter nach Merleau-Ponty. Also er sagt auch das ist nicht irgendetwas, was in einer Idealwelt davon abgehoben passiert, sondern auch das stiftet sich in gewissen Mustern, in denen dann was möglich ist, was anderes nicht und in denen aber immer wieder die Möglichkeit kreativer Weiterradierung besteht. Überall zeigen sich dieselben Kennzeichen, die Merleau-Ponty als charakteristisch für Institutionen festhält. Ein Rhythmus der Bewahrung, Regenerierung und Transzendenz, also des Überstiegs vergangener Ereignisse. Also Bewahrung, Regenerierung und Überstieg vergangener Ereignisse. Alles hält sich zusammen, wie er sagt, und dennoch weiß man nicht, in welche Richtung man genau gehen will. Aus dieser Bewegung ergibt sich auch ein dialektisches Verhältnis von Konstitution und Institution. Die Freiheit des Bewusstseins basiert stets auf dem schon geschichtlich sedimentierten Sinn. Also da geht es dann in diesen späteren Kapiteln auch um Freiheit und ein bekanntes Kapitel davon ist um die bedingte Freiheit. Umgekehrt hat das Bewusstsein die Möglichkeit, nicht nur neue Bedeutungen, neuen Sinn zu konstituieren, sondern sie auch zu stiften, das heißt sie zu instituieren. Die Normen sind in die Tatsachen selbst eingeschrieben und jede neue Gestaltung bedeutet die Stiftung, Institution einer neuen Dialekt. Da das Bewusstsein gerade durch Institutionen auf die geschichtliche und soziale Welt hin geöffnet wird, kann die Institution auch als Vermittlungsinstanz zwischen den verschiedenen und komplexen Weisen, in denen ich zur selben Welt wie die anderen gehöre, genutzt werden. Denn die Institution ist nicht die unmittelbare Spiegelung dessen, was die anderen tun, also nicht ich und dort die anderen, die tun das, ich tue das, sondern eben dieses fungierende Muster, dieser fungierende Stil. Letztlich fungiert sie zwischen den anderen und mir, andererseits zwischen mir und meinem Selbst, als Folge und Gewähr unserer Zugehörigkeit zur selben Welt. Charakteristisches Beispiel für eine Institution ist die Sprache. Merleau-Ponty hat nicht zufälligerweise gerade in der strukturalistischen Theorie der Sprache nach Ferdinand de Saussure eine wesentliche methodische Anregung für sein Denken aufgenommen. Saussure, wie Sie vielleicht schon woanders gehört haben, unterscheidet zwischen einerseits, also zuerst der menschlichen Rede, die nennt er Langage, also das, was einfach gesprochen wird. also die menschliche Rede, die Langage, die sich zusammensetzt aus einer interessanten Kombination, nämlich einerseits dem Sprachsystem als abstrakten Regelsystem, das nennen wir die Lang, und andererseits den je konkreten Redeakten, das ist die Parole, also der konkrete Sprechakt. Wenn wir sprechen, also niemand von uns hat die Grammatik seiner Muttersprache lernen müssen. Aber sie ist sozusagen fungierend in unserem Sprechen immer präsent und ist sozusagen die funktionale Einheit, in der wir sprechen, auch wenn wir uns nicht immer penibel daran halten müssen. Aber eben die Langage, diese lebendige menschliche Rede, ist diese Kombination aus einerseits dem aktiven, konkreten Sprechakt, der andererseits das Regelsystem latent anwesend sein lässt, aus dem er selbst wieder schöpft. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist auch eine sehr bekannte, ohne jetzt da tiefer darauf eingehen zu können. Die Sprachzeichen haben zudem differenziellen Charakter. Das heißt, ein Zeichen bedeutet nur etwas in Differenz zu anderen Zeichen. Die sprachliche und symbolische Bedeutung existiert nur als wechselseitige Differenzierung eines Feldes. Sie ist nie herauslösbar aus dem Zeichenzusammenhang. Sie merken schon, wie sehr das korreliert mit Merleau-Ponty's Wahrnehmungstheorie. Der Clou daran ist einfach, ein Zeichen, also wenn ich jetzt im Deutschen sage ich zu dem, was mit Baum gemeint ist, sage ich eben Baum. Ja? Und dieses Zeichen gewinnt seine Bedeutung Baum nicht aus sich heraus, wenn diese Laute für sich irgendwie geheim dieses Ding oder die Idee dieses Dings bedeuten würden, sondern durch seine Differenz zu anderen Zeichen. Also im Deutschen gibt es eben eine gewisse Logik, dass wenn man zum Beispiel am Ende L durch R ersetzt und ich sage Stiel statt Stier, dann ändert sich die Bedeutung des Wortes. Ja? Wenn ich allerdings mein R rolle oder mein R hinten spreche, ändert sich im Deutschen nichts an der Bedeutung. Das heißt, die Zeichen gewinnen ihren Sinn im Verhältnis zueinander und nicht irgendwo anders her. Und dann haben sie, also darauf beruht sozusagen der ganze Witz des Strukturalismus, der dann im Poststrukturalismus mit Roland Barthes und so weiter weitergeführt wird, dass man nicht mehr Bedeutung versteht als von außen in etwas hineingelegt, sondern von einem Feld ausgeht, das deshalb Bedeutung hat, weil sich die Dinge, die Zeichen, die Symbole voneinander abheben und allein daraus ihre Bedeutung gewinnen. Also am schönsten lässt sich das eh an den Lauten einer Sprache zeigen, wie das auch Saussure getan hat, dass das A für sich selber heißt nichts, aber im Unterschied zu einer anderen Silbenkombination bedeutet es dann was. Das ist aber kontingent und in jeder Sprache anders. Aber in sich selber als Gesamtsystem kann man das sozusagen kohärent beschreiben. Das ist der Nukleus, um den es geht, also ohne da jetzt weiterführend die strukturalistische Sprachtheorie ausführen zu können. Also vielleicht um einen Terminus technicus zu erwähnen, Saussure nennt das die Arbitrarität der Zeichen, und es ist im Deutschen, wenn man das übersetzt, als die Beliebigkeit, trifft das nicht unbedingt, weil die Arbitrarität sozusagen auch diesen Bezug zu dem, was sich von ihm differenziert und abhebt, drinnen hat. Also die Zeichen, die nur, wie wenn Sie in Kontrasten denken, ja, schwarz, weiß und so weiter, das alles nur Bedeutung hat Bezug zum anderen. Das braucht, kann man aber eben als Theorie nicht nur in Bezug auf Sprachzeichen sehen, sondern kann man ausweiten auf sämtliche symbolische Strukturen, Zeichenstrukturen, wie das dann auch gemacht wurde. Und dann wird es eben auch richtig spannend. Bedeutung, so hat Saussure gesagt, kommt eben nicht irgendwo aus einem intelligiblen Himmel oder sonst wo, sondern, wie er das ausgedrückt hat, kommt von der Seite. Also es kommt sozusagen aus dem Feld selber. Die Bedeutung dieser Sache kommt von der Bedeutung, die neben mir liegt. Und hier haben Sie auch wieder dieses sich differenzieren, okay, kann man sagen, steht vielleicht bei Hegel auch schon, das sich differenzieren nur im Zusammenhang und Gegensatz zu einem anderen. Eine weitere Unterscheidung Saussures, die für Merleau-Ponty's Institutionenkonzept wichtig ist, ist die zwischen synchronischer und diachronischer Struktur der Sprache. Während die synchronische Ebene den Ist-Zustand einer Sprache zu einem bestimmten Zeitpunkt beschreibt, also jetzt gerade ist die deutsche Sprache so und so und so, mit derjenigen Langage, mit der Lang und so weiter, während die synchronische Ebene den Ist-Zustand einer Sprache zu einem bestimmten Zeitpunkt beschreibt, nimmt die Betrachtung der diachronischen Ebene die Veränderung einer Sprache in der Zeit in den Blick. Damit sind sowohl Kontinuität der Sprache, synchron, als auch ihre Transformation in der Zeit, diachron, als zwei wesentliche Merkmale theoretisch zugänglich gemacht. Merleau-Ponty geht es nun weniger um linguistische Analysen als darum, die Sprache so zu beschreiben, wie sie sich im Sprechen selbst zeigt. Also auch wieder kein Wunder, geht auch von der Wahrnehmung aus. Die Sprache überschreitet unsere Verfügungsgewalt, da sie auf sedimentierte Spracherwerbe, also eben auch sowohl Stiftung als auch Diachron, zurückgreift und das jeweils Bezeichnete über das Bezeichnende hinausschießt. Gleichwohl ist der Sprechakt nie ein bloßer Regelfall eines bestehenden Sprachsystems. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja? Also wir sind jetzt hier, das ist die Ebene, auf die sich Merleau-Ponty konzentriert. Der Sprechakt ist zwar, also ich habe einerseits diesen Überschuss, weil mir die Lang immer schon vorgegeben ist, auf der anderen Seite ist die Parole nicht bloß irgendwie irgend so ein untergeordnetes Ding der Lang gegenüber, sondern die Parole selbst ist lebendig und ist lebendiger Ausdruck, der mit der schöpferischen Kraft der Rede einen neuen Sinn erobern und stiften kann. Als solche wiederum bleibt er aber immer auf symbolische Vermittlung angewiesen, die sich nicht allein in Kategorien der Gewöhnung fassen lässt, sondern Kategorien institutioneller Regelungen erfordert. Um diese Dynamik zu erfassen, nimmt Merleau-Ponty eine Umdeutung an Saussure vor, indem er die synchrone Ebene mit der Parole und die diachrone Ebene mit der Langue identifiziert. Denn was sich auf der diachronen Ebene als Transformation des Regelsystems zeigt, ist das Ergebnis von stiftenden Sprechereignissen auf der synchronen Ebene. Also bei, wenn Sie diachron und synchron haben auf der einen Seite, finden die Sprechakte sind immer auf einer synchronen Ebene statt, weil sie sich immer auf eine Lang beziehen müssen. Also die Lang hat sozusagen immer eine funktionale Rolle für die Parole, aber umgekehrt kann die Parole, indem sie mit der Lang umgeht, diese auf diachrone, in diachroner Hinsicht verändern auf die Dauer. Also die Grammatik unserer, egal welcher Sprache wir sprechen, die haben sich alle verändert über die Jahrhunderte. Und das, weil, aber einerseits die Dialektik, die, auf die Merleau-Ponty hinweist, ist eben die, um die es geht. Auf der einen Seite muss man auf ein Regelsystem zugreifen, wenn wir alle unsere Sprechakte vollführen. Auf der anderen Seite, dadurch, dass wir diese Sprechakte vollführen, ändert sich auf die Dauer auch die Grammatik, auf die wir uns beziehen. Also unbewusst. Heinrich, dritte Source, sagt, die Diachronie ist nur eine Sukzession von Synchronie. In Verbindung beider soll die Zufälligkeit der Sprachausübung und das Regelsystem der Sprache in einer inkarnierten Logik, wie Merleau-Ponty das nennt, vereint werden. Jetzt komme ich noch zu einem weiteren Element, das hier dazugehört, ganz eng, nämlich zum Ausdruck. Als Paradox des Ausdrucks bezeichnet Merleau-Ponty, dass die schöpferische Rede eine Erfahrung übersetzt, die aber gleichsam erst durch das Wort wachgerufen wird. Die Sprache kann sich in der lebendigen Rede selbst übersteigen. Es ist der strukturelle Überschuss in der Welt. Merleau-Ponty analysiert auch sehr viel Dichtersprache, lyrische Sprache, ja, und fragt sich, was passiert hier eigentlich? Viele Analysen zu Marcel Proust. Im Ausdruck greifen wir auf etwas zurück, was nicht schon fertig da ist, sonst könnten wir zum Beispiel nicht, das geht uns bei Einfällen genauso, das wäre ein Argument gegen die These, dass alles Sprache ist, uns fällt manchmal was ein und dann wollen wir wollen es von mir aus im selben Punkt oder im selben Moment in Sprache fassen, aber wir merken irgendwie, wir haben es nicht wirklich, wir haben es verfehlt. Ja? So etwas gibt es, ohne sagen zu können, was wir verfehlt haben. Oder auch ein typisches Beispiel ist, wenn Sie aus einem Traum aufwachen und Sie wollen den Traum erinnern, in dem Moment, wo Sie den Traum erinnern, gerinnt er in einer Weise und Sie haben das Gefühl, Sie haben sich sozusagen das Traumerlebnis jetzt durch dieses Erzählen zementiert, manifestiert und irgendwie könnte es sein, dass dadurch das, was man vielleicht mit einem anderen Wort treffender ausdrücken hätte können, jetzt irgendwie verpufft ist. Also das ist auch im Übrigen das, was mit diesem Sans Sauvage gemeint ist. Das ist eben ein Paradox des Ausdrucks, weil einerseits die schöpferische Rede ja eine Erfahrung übersetzt, aber es ist nicht schon eine fertige Sprache, aus der übersetzt wird. Es ist einfach ein noch unbearbeitetes Feld, aus dem aber trotzdem übersetzt wird. Ja, also deshalb will der Sinn. Und diese Erfahrung wird erst durch das Wort auch wachgerufen. Also das ist die Poesie der Sprache, auch die schöpferische Möglichkeit in der Sprache, durch Spracherfahrung wachzurufen. Da vielleicht ein Zitat, auch von einem Sekundärautor: Die Erfahrung, die die fungierende Rede auszudrücken sucht, also das, was ich beschrieben habe, wird erst durch die von ihr hervorgerufene Sprache Text. Also die Erfahrung wird erst Text durch die von ihr hervorgerufene Sprache. Der dieser Erfahrung von sich aus zukommende Sinn, den die Rede unter Anführungszeichen wiederherzustellen hat, zeigt folglich nicht von vornherein dieselbe Struktur, denselben Gliederbau, dieselbe Artikulation wie die sprachlich festgesetzte Bedeutung, der die Aufgabe zufällt, ihn zu erfassen. Gerade deshalb muss dieser Sinn als wild betrachtet und bezeichnet werden. Also ich muss etwas in eine Grammatik überführen oder in einen Ausdruck überführen, der vorher einfach nicht da war, und gleichzeitig hat dieser Ausdruck die Möglichkeit, schöpferisch zu sein. Die Sprache kann sich in der lebendigen Rede selbst übersteigen. Es ist ja strukturell eben dieser Überschuss in der Rede. Gleichzeitig ist kein Ausdruck, und das ist auch wichtig, kein Ausdruck ist je vollständig. Da es keinen Urtext gibt, welcher jener übersetzen bzw. bloß abbilden würde. Also jeder Ausdruck ist ein, wenn man so will, ein Ringen darum, diesen Ausdruck zu finden, aber es ist niemals ein vollständiger Ausdruck oder ein eindeutiger Ausdruck, da es nicht auf einen Urtext oder ein Abbild, es gibt nichts, von dem hier abgebildet werden könnte. Vielmehr handelt es sich um ein Feld eben vom wilden Sinn, den Merleau-Ponty mit Hilfe des Begriffspaars von Anspruch und Antwort, Appel et Réponse, zu beleuchten versucht. Also dieser Sinn, diese Erfahrungen, wie man die Wahrnehmung, die uns ansprechen, dazu sie in Ausdruck überzuführen, und dieser Ausdruck wäre die Antwort auf eine Erfahrung und nicht eben bloß ein Abbild. Also er ersetzt das Abbildverhältnis durch Anspruch und Antwort. Diese Theorie des Ausdrucks weitet sich aus zu einer Theorie der Intersubjektivität und der Geschichte. Die Zeichentheorie der Linguistik wird zu einer Theorie des historischen Sinns. Sprachwissenschaftliche Untersuchungen gelten als Modelle für historische Prozesse. Also das eben mit dem Lang und Parole, dass sich etwas, eine Institution durch einzelne Fortschreibungen verändert, das könnte man ja auch schon, also das wird dann auch auf das Rechtssystem angewendet werden, und da kann man sich ja schon vorstellen, wie sich das als Gesellschaftstheorie ausnehmen würde. Merleau-Ponty sagt in seiner Antrittsvorlesung am Collège de France, Saussure hätte sehr wohl eine neue Geschichtsphilosophie entwerfen können. Damals. Gemeint ist damit, dass Merleau-Ponty die Geschichte als eine dritte Ordnung zwischen Subjekt und Subjekt sowie Subjekt und Objekt begreift, die eine eigene Gestalt annimmt und nicht mehr bloß Gemisch zwischen diesen Komponenten darstellt. Zwischen Menschen und Dinge schiebt sich eine Zwischenwelt, die wir Geschichte, Symbolik und herzustellende Wahrheit nennen. Ebenso bleibt der Sinn der Geschichte vieldeutig, zerbrechlich und kontingent. Er ist eine Quelle für Konflikte und Widersprüche, da es keine unumstößliche Instanz gibt, an die wir appellieren könnten. Eine Geschichte, die so vielfältig symbolisch und institutionell gebrochen ist, geht auf kein einheitliches Ziel mehr zu, wie Merleau-Ponty jetzt im Gegensatz zu Marx einwendet, der eben noch diese grundlegende Theorie hatte, sondern generiert eine Pluralität von Orten. Zitieren, Merleau-Ponty sagt, es gibt weniger einen Sinn der Geschichte als eine Beseitigung des Unsinns, also womit das sozusagen diese kreative Komponente in der Sinnbildung liegt. Sinn und Bedeutung entstehen in einem Prozess spontaner Organisation ohne ideales Modell an der Grenze zwischen Sinn und Nichtsinn. Wahrheit ist insofern weder in einem Wesen zu erschauen noch dialektisch einzulösen, sondern ist einer Kunst des Erfindens anheimgestellt, die um den lebendigen Ausdruck einer Erfahrung ringt, während der Austausch untereinander und mit dem Sein vorgehend instituiert ist. Also Sie sehen ja, auch Merleau-Pontys Wahrheitstheorie geht sehr stark auch von einer künstlerischen Erfahrung aus. Also Wahrheit ist nicht etwas, was in einem Wesen erscheint, sondern etwas, worum ich ringen muss in diesem Ausdruck dessen, was ich mir als Sinn zeige. Ein solcher Ausdruck, will er authentisch sein, darf die ursprüngliche Ambiguität des Sinngeschehens nicht verraten, indem er sie in nur eine eindeutige Positivität verwandelt. Die hier im Groben angedeuteten Akzentverschiebungen, die Merleau-Ponty an der Phänomenologie vornimmt, führen eben, wie Sie erwarten können, zu einer Transformation der Phänomenologie im Ganzen. Obwohl bei Husserl bereits vieles angedacht ist, was die Leib- und Weltanalysen, auch die Stiftungs- und Konstitutionsprozesse anbelangt, gelingt es Merleau-Ponty doch noch mehr als Husserl, zu einem Erfahrungsgeschehen vorzudringen, das dem Gegensatz von Subjekt und Objekt vorhergeht. Zu Merleau-Pontys phänomenologischen Transformationen hinzuzufügen wäre schließlich auch noch das Thema von Erfahrung und Ausdruck, dem er am Sprachphänomen von lebendiger Sinnbildung und festsetzender Sinnstiftung nachging. Also das ist auch eben diese Sinnbildung ist einerseits dieses Ringen um den Ausdruck, und aber auch, vergessen Sie nicht, diese Stile und Muster, die eine Institution stiften, sind unter dem auch husserlschen Ausdruck des Sinnstiftung bei Merleau-Ponty eher zu finden, die eben auch gewisse Bahnen vorzeichnen und festsetzen. Und es spielt sich immer in diesem eigentlich fruchtbaren und schöpferischen Prozess zwischen diesem Texturregelwerk, das aber selbst nicht nochmal irgendetwas Ideales ist, und dem Sprechakt ab. Zwei Absätze noch, dann kann ich sie mit gutem Gewissen entlassen, sodass wir das nächste Mal auch fertig machen. Kommen zum dritten Punkt. Ursprung und Wesen, unter Anführungszeichen, des Rechts nach Merleau-Ponty. Jetzt werde ich nur noch also in zwei Absätzen ankündigen, was da das nächste Mal gemacht werden wird von Heimlich. Heimlich versucht nun aus dem Grundgedanken Merleau-Pontys rechtsphänomenologische Schlüsse zu ziehen. Dafür orientiert er sich an einigen rechtsphilosophischen Grundfragen, die wir am Anfang auch gehabt haben. Was ist das Wesen, der Begriff des Rechts? Was ist der Ursprung des Rechts? Was ist das Recht im Unterschied zu anderen sozialen Normen? Was ist die Funktion oder der Zweck des Rechts? Und im Anschluss daran kontrastiert das eben mit recht bekannten Positionen aus der angloamerikanischen Rechtsphilosophie. An erster Stelle steht die Ursprungsfrage. Ich zitiere, das ist jetzt wieder auf Englisch: Law, it is clear for Merleau-Ponty, originates and is rooted in power relationships, chiefly those that are political, also in Machtbeziehungen. Merleau-Ponty, so Heimlich, habe aufgrund seiner politischen Erfahrungen mit dem Vichy-Regime im Zweiten Weltkrieg deutlich vor Augen geführt bekommen, wie ein Rechtssystem von einem ihn widerstreitenden politischen Willen ausgehöhlt und unterminiert werden konnte, so besetzt es Frankreich von den Nationalsozialisten. In diesem Sinn ist Politik auch stets der unmittelbare Kontext, in dem Merleau-Ponty seine wenigen Bemerkungen zum Recht platziert. Ohne ökonomische und politische Infrastruktur, die das Rechtssystem stützt, bleibt dieses selbst ein pures nominales Abstraktum, wie Werte, die nicht umgesetzt werden und nur in einem Ideenhimmel existieren. Also Sie können sich schon nach dem, was Merleau-Ponty alles über den Idealismus gesagt hat, können Sie sich auch vorstellen, was er davon hält, Recht als bloße Bedeutung oder als festzumachen. Das muss schon irgendwie in der Textur der Welt eingeschrieben sein. Die Umsetzung, Effizienz und Wirksamkeit eines Rechtssystems ist also die notwendige Bedingung für seine Geltung. Das schließt sich. Recht kann nur als praktisches existieren, das heißt als eines, das auch durch und umgesetzt wird. Die zweite Frage betrifft die potenzielle begriffliche Abtrennbarkeit eines speziellen Rechtsbereiches im Gegensatz etwa zu politischen, moralischen und ökonomischen Ebenen. Hier wäre so Heimlich mit Merleau-Pontys gestalttheoretischem Ansatz zu antworten, da steht die sich voneinander differierende Struktur des Ganzen in den Blick nimmt. Also eben Differenzen nicht von oben, sondern gegeneinander. Übrigens gibt es da natürlich eines aus dem Strukturalismus, was die Systemtheorie von Luhmann auch übernommen hat. Ich zitiere Merleau-Ponty jetzt. Rechtsauffassung, Moral, Religion und ökonomische Zustände bedeuten einander wechselseitig in der Einheit des sozialen Geschehens, wie die Teile eines Leibes einander implizieren, in der Einheit einer Geste und wie physiologische, psychologische und moralische Motive, alles drei unter Anführungszeichen, sich in der Einheit einer Handlung miteinander verschlingen. Es ist unmöglich, das mitmenschliche Leben allein auf die wirtschaftlichen Verhältnisse oder allein auf die von den Menschen gedachten juristischen und moralischen Beziehungen zu reduzieren, wie es unmöglich ist, das individuelle Leben allein auf die Körperfunktionen oder allein auf unsere Kenntnis von diesem Leben zurückzuführen. Zitat Ende. Also Sie sehen hier die Analogie der sozialen Gestalt mit dem Feld der Leiblichkeit und der Wahrnehmung und die Untrennbarkeit dieser Bereiche, die sozusagen keine selbstständige Existenz führen, nach Merleau-Ponty, weil wenn ich davon ausgehe, dass sich Differenzen nur auf einem Feld im Gegensatz also in Bezug auf anderes ergibt, wenn ich es rausnehme aus dem Feld, verliert es auch seine Differenz. Ja? Also ich kann sozusagen nur innerhalb dieses Feldes analysieren, wenn ich glaube, ich kann es loslösen davon, dann verliert es auch, dann ist das sozusagen auch ausschlaggebend für dieses Ding selber, das keine Bedeutung durch sich selbst hat. Insofern ist mit Merleau-Ponty von einer sozialen Gestaltung, von einem Netz von intersubjektiven Beziehungen zu sprechen. Diese Struktur lässt es nicht zu, ein Element isoliert herauszugreifen, es ganz unabhängig von den anderen begrifflich zu bestimmen, da sich die Differenzen, Gemeinsamkeiten und wechselseitigen Bedingtheiten erst im Kontrast und Widerspiel zueinander zeigen und damit auch erst die soziale Gestalt als Ganze in den Blick kommt. Warum Merleau-Ponty also einer reinen Rechtslehre aller Kelsen nicht zustimmen könnte, liegt nicht allein daran, dass er kausale Relationen zwischen Recht, Moral und Politik anerkennt, dies ist Kelsen natürlich auch im höchsten Maß bewusst, vielmehr geht es um die prinzipielle Unmöglichkeit einer getrennten theoretischen Behandlung dieses Gegenstandes. Zum Abschluss noch dieses englische Zitat von Hamlet, namely that the interpretation of law and other orders of social meaning is such that when, for the purpose of analysis, also nur für die Analyse jetzt, law is stripped of all reference to the rest of social Gestalt, wie das auf Englisch auch heißt, its very identity cannot survive the distortion. Also auch nicht, also nicht nur, dass sich das Ganze, das wissen wir ja eh, ja, dass sich das praktisch beeinflusst, aber Merleau-Ponty's Argument wäre sozusagen auch, dass es theoretisch nicht machbar ist, hier etwas über dieses System zu sagen. Dagegen kann man natürlich Einwände erheben, aber das werde ich heute nicht mehr tun. Und das nächste Mal haben wir die letzte Vorlesung. Und da werde ich auch am Ende dann Ihnen ein paar Zettel mit Fragen austeilen für übernächste Woche, wo dann die Prüfung sein wird und dann ein bisschen das auch sehr mündlich mit Ihnen durchgehen, was da kommen könnte und was nicht. Okay, eine schöne Woche.